Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch den zweiten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Zweiter Petrus, Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 13 und 14. Zweiter Petrus, Kapitel 3, die Verse 13 bis 14. Und hier schreibt der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, dein Wort ist heilig. Und so flehen wir, dass wir jetzt mit großer Ehrfurcht, aber auch mit großer Freude deine heilige Schrift studieren. Herr, und schenke uns, dass das, was wir hier finden in deinem Wort, auch zu finden ist in unserem Leben, dass wir dich nicht nur Herr, Herr nennen, sondern auch tun, was du sagst. Und Herr, das vermögen wir nicht aus eigener Kraft. Und so flehen wir, schenk uns deine Gnade zum Hören, zum Verstehen und auch zum Tun. Herr, segne uns durch dein Wort. Wir erbitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie der Apostel Petrus uns lehrt, dass der Herr kommen wird zum Gericht. Mit Feuer, um die Himmel und auch die Erde aufzulösen, wie in einem gewaltigen Schmelztiegel, alles zu reinigen und neu zu gestalten. Und wir haben gehört, was die praktische Anwendung sein sollte, wenn wir das wirklich glauben. Dann müssen wir heilig wandeln und wahre Gottesfurcht haben. Ich lese euch noch einmal ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In Heiligen, Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Also wir hörten, wie die Welt in der Feuerbrunst des Zornes des allmächtigen Gottes zerschmelzen wird. Die Welt wird von aller Ungerechtigkeit und Unreinheit für immer befreit werden. Und darum müssen wir auf eines achten, dass wir einen heiligen Wandel haben, dass wir in wahrer Gottesfurcht leben. Das ist es, was Petrus möchte, dass die Christen es begreifen und alle Zeit vor Augen haben. Er schreibt kurz vor seinem Tod noch einmal diesen letzten Brief, sozusagen ein Mahnmal, haben wir gesagt, um alle Christen noch einmal daran zu erinnern, lebt heilig und in wahrer Gottesfurcht. Denn Petrus, und das lernen wir durch diesen zweiten Brief, war beunruhigt. Er sah, dass es mittlerweile viele falsche Christen gab und Irrlehrer, die einfach unbeschwert und unbekümmert in ihren Sünden lebten und keine Buße taten und sagten, das Gericht Gottes kommt eh nicht. Aber das ist nicht das wahre Christentum. Denn ein Christ erwartet den Untergang der jetzigen Welt, wo Gott alles Gottlose richten wird mit Feuer. Und darum bewahren wir uns und wollen heilig leben in wahrer Gottesfurcht. Aber, auch das ist wichtig für uns zu begreifen, und das lernen wir heute, Mit der Auflösung im Feuer ist Gottes eigentliches Ziel noch nicht erreicht. Das heißt, das Feuergericht ist eigentlich nur der Schritt zum eigentlichen Ziel. Und so erinnert uns Petrus daran, was eigentlich unsere Endzeiterwartung sein soll. Also was ist die Hoffnung von uns Christen? Wonach sehnen wir uns? Wonach halten wir Ausschau? Bloß danach, dass die Erde untergeht im Feuer? Nein, es ist noch viel wunderbarer. Wir schauen noch weiter, denn der Herr will etwas Gewaltigeres tun. Vers 13, unser Predigttext. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist es, worauf wir Christen warten, worauf wir hoffen. Das ist Gottes Verheißung, sein Versprechen, das er erfüllen wird. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung. Was hat der Herr versprochen? Was hat er angekündigt? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, nach seinem Versprechen, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Herr hat uns tatsächlich ein Versprechen gegeben. Er hat etwas angekündigt, etwas, was er tun wird. Er wird alles erneuern. Und dieses Versprechen Gottes, das finden wir an diversen Stellen in der Schrift. Ich will euch nur zwei Beispiele nennen. Im Psalm 102, ab Vers 26. Du hast einst die Erde gegründet, und der Himmel ist deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid. Wie ein Gewand wechselst du sie, und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe, und deine Jahre enden nicht. Also Gott wird Himmel und Erde verwandeln. Er wechselt sie aus wie ein altes Kleid. Und das lesen wir auch im Jesaja Kapitel 65, Vers 17. Da spricht der Herr: Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühere wird man nicht mehr, denken, und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Also Gott schafft etwas Gewaltiges. Etwas, worüber wir uns freuen können, worüber wir jauchzen können. Gott wird alles neu machen, sodass man an das Alte gar nicht mehr denkt, uns zur ewigen Freude. Und darum sagt der Apostel, wir erwarten aber nach seiner Verheißung, er hat es versprochen, neue Himmel und eine neue Erde. Inwiefern werden jetzt die neuen Himmel und die neue Erde neu sein? Also in welcher Hinsicht? Petrus sagt es uns. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die neuen Himmel und die neue Erde werden neu sein. Inwiefern? Nun, sie werden ein Reich sein, in dem vollkommene Gerechtigkeit wohnen wird. Gerechtigkeit wird hier wohnen, nicht vorübergehend zu Gast sein, sondern sich für immer niederlassen, einen festen Wohnsitz einnehmen und nie wieder gehen. Auf ewig fortwährende, immerwährende Gerechtigkeit wird hier herrschen. Das heißt konkret, in der neuen Schöpfung wird es keine Ungerechtigkeit geben, keine Sünde. In der jetzigen Welt wohnt noch Ungerechtigkeit in Fülle. Es werden Gottes Gebote gebrochen überall. Hier ist himmelschreiende Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. So wie Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und dann in Kapitel 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Diese Welt ist durch und durch erfüllt mit Ungerechtigkeit. Und die Gerechten, das heißt die Gläubigen, sie leiden unter der Ungerechtigkeit dieser Welt, unter dieser Sündhaftigkeit, denn die Ungerechtigkeit ist überall um uns herum. Denkt an 2. Petrus Kapitel 2, wo wir gelesen haben von Lot, wie er litt unter diesem ausschweifenden Wandel, wie er von den Ruchlosen gequält wurde. Da heißt es, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Gläubige sind gerecht. Sie sind gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Sie leben in rechter Beziehung mit Gott und wollen in rechter Weise das tun, was recht ist, vor seinem heiligen Angesicht. Aber sie leben in einer ungerechten Welt, wo das getan wird, was Gott verachtet. Und so sehnen sich Gerechte nach Erlösung, nach Befreiung, danach, dass Gott endlich alle Ungerechtigkeit für immer beseitigen wird. Also, was ist unsere Endzeitlehre? Was erwarten wir? Wonach sehnen wir uns? Worum flehen wir? Wonach schreien wir zum Herrn? Dass er kommt zum Gericht mit Feuer, die Erde vollkommen zu reinigen von aller Ungerechtigkeit, sodass nichts anderes mehr übrig bleibt als vollkommene Gerechtigkeit, die ewig auf Erden wohnen wird. Ausführlicher lesen wir das in Offenbarung Kapitel 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Bei diesen Worten, ihr Lieben, ist es da nicht so, dass dir dein Herz höher schlägt? Dass das etwas ist, wenn du das hörst, dass das Sehnen in dir geweckt wird, dass du diesen Tag endlich erleben wirst, dass er alles neu macht. Und der auf dem Thron saß, der sprach, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Es ist seine Verheißung, die Verheißung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Er wird alles neu machen, wo keine Unreinheit, keine Ungerechtigkeit mehr Platz haben wird. Und ihr Lieben, es wird keinen Sündenfall mehr geben. Es wird alles in vollkommener Gerechtigkeit bestehen in alle Ewigkeit, denn sein Reich wird kein Ende sein. Glaubst du das? Erwartest du das nach seiner Verheißung? Nimmst du Gott beim Wort? Vertraust du darauf, dass er das alles erfüllen wird? Nun, ob du wirklich diese Endzeiterwartung hast, diese Erwartung, dass er alles neu macht, wo nur Gerechtigkeit wohnen wird, ob du das wirklich glaubst und dies wirklich erwartest, das lässt sich ganz leicht überprüfen. Ob du das einfach nur bekennst mit deinen Lippen oder ob du das von Herzen glaubst und erwartest, lässt sich ganz einfach überprüfen. Denn wenn du das glaubst, wirst du in einer gewissen Weise leben. Nochmal ab Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet. Also wenn das doch so ist, dass ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Das heißt, in Anbetracht der Tatsache, dass der Herr alles auflösen wird und alles erneuern wird zur vollkommenen Gerechtigkeit, wie müssen wir dann leben, wenn wir dies wirklich erwarten? Hier kannst du deinen Glauben prüfen. Schauen, ob du Gottes Wort wirklich ernst nimmst, ob du diese Erwartung wirklich hast. Nämlich, wenn wir dies erwarten, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Darum geht es also. Häufig geht es Menschen, wenn sie sich irgendwie mit Endzeit beschäftigen und vielleicht von einer Endzeitkonferenz zur anderen gehen, dann reden sie über die politischen Entwicklungen und wollen das deuten und so weiter und so fort. Die Endzeitlehre der Heiligen Schrift ist sehr klar, worum es in erster Linie geht. Nämlich, dass wir in dieser letzten Zeit heilig leben vor dem Angesicht des Herrn. Darum geht es. Petrus sagt, befleißigt euch. Wer das glaubt, soll sich befleißigen. Das heißt, eifriges Bemühen haben, vollen Einsatz zeigen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft aktiv sein, wirken und arbeiten, wirklich fleißig sein. Nicht träge, nicht nachlässig, nicht faul, sondern fleißig. Ja, aber was soll man dann wirklich fleißig tun? Worum soll man sich emsig bemühen? Was muss unser Hauptbestreben sein? Unbefleckt und tadellos zu sein. Unbefleckt, das heißt, mich nicht zu verunreinigen mit der Sünde. Denkt dran, was der Apostel Petrus vorher schrieb, in dem Kapitel zuvor, von diesen falschen Christen, die in der befleckenden Begierde des Fleisches wandeln und dem nachlaufen. Die vielleicht den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus entflohen sind, doch dann wieder zurückkehren, wie ein Hund zurückkehrt zu seinem Gespei und eine gewaschene Sau wieder zurückkehrt zum Wälzen im Kot. Schmutz, Dreck. Petrus nannte sie sogar Schmutz und Schandflecke, diese Menschen. Falsche Christen, die leben im Sündenschmutz, im Sündenpool, im Dreck dieser Welt, in dem, was sie unrein macht vor Gott. Aber Petrus lehrt, dass wahre Christen darauf achten, mit Fleiß darauf achten, unbefleckt zu sein. Und ist das nicht so? Im ganz Natürlichen? Also wenn du so frische Kleidung anziehst, sagen wir mal ein weißes Hemd oder eine weiße Bluse, dann gibst du dir Mühe, oder? Dass du dich nicht befleckst. Und wenn dir auffällt, da ist ein Fleck, dann wechselst du die Kleidung und sorgst dafür, dass das gewaschen wird. Du achtest penibel darauf, dass du mit einem sauberen Hemd oder einer sauberen Bluse erscheinst, oder? Wenn das doch im Natürlichen so ist und uns so wichtig ist, wie viel mehr Mühe und Fleiß und Einsatz müssten wir darin investieren und zeigen, dass wir uns nicht beflecken mit Sünde. Daran erkennt man, ob du den Herrn wirklich fürchtest. Daran. Judas sagt uns das im Judasbrief, Vers 23. Da heißt es, dass Christen Furcht haben sollten. Sie sollten selbst das vom Fleisch befleckte Gewand hassen. Ich hasse das Gewand, das befleckt ist von den Begierden des Fleisches, von der Unreinheit dieser Welt. Ich hasse dieses Gewand. Ich will es nicht. Ein Christ achtet darauf, penibel, sich nicht zu besudeln mit Sünde. Keine Unreinheit. Fleiß. Achtsamkeit. Ist das der Fall bei dir? Dass du jegliche Flecken der Sünde hasst, abgrundtief hasst und dich darum rein bewahren willst, unbefleckt vor dem Herrn. Befleißigt euch, unbefleckt zu sein vor ihm und tadellos. Also vor ihm wollen wir nichts tun, wofür wir einen Tadel, eine Rüge von Gott, dem Heiligen, verdient hätten, sondern wir wollen so leben, dass er nichts zu rügen hat. Das heißt in Philipper Kapitel 4, Vers 8, übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das ist es, was wir erwägen. Darauf wollen wir ausgerichtet sein. Nichts zu tun, was einen Tadel verdient, sondern wir trachten danach, wie Paulus sagt, ihm wohlgefällig zu sein. Und unser Ziel ist es, wenn wir vor ihm erscheinen, diese Worte zu hören: Wohlgetan, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Wir wollen nichts tun, was ihm missfällt. Und achte darauf, dass hier beides zusammengehört, unbefleckt und tadellos, weil es gelingt, vielleicht für eine gewisse Zeit, auch so manchen Menschen irgendwie tadellos vor anderen Menschen zu erscheinen. Also da ist jetzt nichts, was grob zu beanstanden wäre, aber vielleicht ist dieser Mensch in Wirklichkeit befleckt und unrein, denn er lebt in geheimen Sünden. Also so wie die Pharisäer. Jesus sagt das in Matthäus Kapitel 23, Vers 27. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön erscheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. Es ist eine Sache, vor den Menschen irgendwie unbefleckt und tadellos zu erscheinen. Achte darauf, was Petrus schreibt, Vers 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Es geht nicht einfach darum, was Menschen sagen. Du kannst tun, dass du ein toller Christ bist und Schauspielern, vielleicht dein Leben lang. Es geht darum, dass du von ihm befunden wirst, unbefleckt und tadellos. Wie ist das? Nun schau, dass Petrus noch ergänzt, von ihm in Frieden befunden zu werden. Wir geben alles dafür, dass wir bei seiner Ankunft in Frieden befunden werden. Das heißt, er findet uns vor in Frieden. Frieden meint eben nicht im Streit mit Gott, eben nicht in Rebellion und Auflehnung gegen seine Gebote, sondern er findet uns so vor, dass wir eine wiederhergestellte Beziehung zu ihm haben, die vorher zerbrochen war. Aber wir haben jetzt Versöhnung mit unserem Gott. Und er muss nicht kommen, um gegen uns zu streiten, sondern wir sind vor ihm in Frieden. Der Herr Jesus musste das der Gemeinde zu Pergamon sagen. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 2, Vers 16. Er sagt ihnen: Tut Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes, wenn sie nicht Buße tun. Nein, wir wollen in Frieden befunden werden. Das heißt, in wahrer Bußfertigkeit, in Versöhnung mit Gott. Wir wollen nicht umkommen mit den Ungerechten und Gottlosen, die er verderben muss, sondern wir wollen Frieden haben. Frieden mit dem Herrn und Frieden untereinander. Frieden im Herzen, weil unsere Beziehungen zum Herrn geklärt sind und untereinander. Petrus nennt hier die Gemeinde doch wieder Geliebte. Vers 14, deshalb Geliebte, weil er uns geliebt hat, haben wir doch Frieden mit ihm und wir streiten nicht länger, sondern wir haben Frieden auch im Herzen. Es heißt in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Der Herr kommt wieder zum Gericht, aber wir scheuen diesen Tag nicht. Wir haben Freimütigkeit, weil wir dem begegnen, der uns geliebt hat. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nein, wir fürchten den kommenden Tag des Gerichts nicht zu unserer Verdammnis. Wir haben Frieden, weil wir wissen, dass wir eingehen werden in den neuen Himmel, die neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Nicht, weil wir das verdient hätten, sondern weil er uns geliebt hat und uns Frieden geschenkt hat in seinem Sohn. Sag, ist das so bei dir? Erwartest du neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt? Wenn ja, dann musst du nach Gerechtigkeit streben. Du sagst, du wartest darauf, dass alles erneuert wird, dann musst du schon jetzt neu leben, eben damit du zu dieser neuen Welt passt, wenn sie kommt. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, dass nichts Unreines eingehen wird in die Stadt Gottes. Er kommt um alle Sünde zu strafen, um alle Ungerechtigkeit zu beseitigen. Dies muss ein großer Ansporn für uns sein, heilig zu leben, mit großem Fleiß, unbefleckt, untadelig, im Frieden. Wir wollen passen zu dieser neuen Welt. Ihr lieben, Paulus wiederholt das immer und immer wieder. Ich lese euch mal drei Stellen. 1. Korinther Kapitel 6. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Irrt euch nicht. Galater Kapitel 5, Vers 9. Offenbart aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und noch eine Stelle. Epheser Kapitel 5, ab Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat an dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, seid also nicht ihre Mitteilhaber. Das ist, was die Heilige Schrift rauf und runter lehrt. Ein wahrer Christ lebt so nicht, sondern er befleißigt sich unbefleckt und untadelig vor ihm in Frieden befunden zu werden. Mit Fleiß. Mit Fleiß. Und dies bringt uns wieder zum Ausgangspunkt zurück, zum Anfang des 2. Petrusbriefes. Erinnert ihr euch, wie der Brief gestartet hat? In 2. Petrus Kapitel 1 ab Vers 3. Das, was er hier fordert von uns, dass wir so heilig leben, können wir niemals aus eigener Kraft bewerkstelligen. Es ist Gott, der uns dazu seine Gnade schenken muss. Und darum hat eingangs Petrus geschrieben in 2. Petrus Kapitel 1 ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Und jetzt hör einmal, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Und in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Daran erkennt man wahre Christen, an diesen Merkmalen. Und sie wollen mit allem Fleiß das anwenden und umsetzen, das der Herr ihnen in seiner Gnade geschenkt hat, die Kraft zu einem heiligen und gottesfürchtigen Leben. Die Frage ist, ob das bei dir und bei mir der Fall ist. Ob wir den Herrn Jesus so erwarten. Wenn wir es tun, wird sich so ein Leben bei uns zeigen. Nun lasst uns zum Abschluss daran denken, was es dem Herrn Jesus gekostet hat, dass dieser neue Himmel, diese neue Erde geschaffen werden kann. Und was es ihn gekostet hat, dass du und dass ich, dass wir daran teilhaben dürfen. Welchen Preis hat er bezahlt, dass er alles neu machen kann und nicht alles in seinem Feuer, in seinem Zorn auf ewig untergeht? Welchen Preis hat er dafür bezahlt, dass wir ungerechte Wesen einen neuen Himmel und eine neue Erde erben werden? Die Antwort: Der Gerechte musste sterben. Der Einzige, der niemals erneuert werden musste, Erinnerst du dich an die Worte von Petrus aus 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18? Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Daran lasst uns denken. Auch jetzt im Herrenmahl es neu verkündigen. Lasst uns Buße tun, denn keiner von uns verdient den neuen Himmel und die neue Erde. Lasst uns ihn preisen dafür, dass er, der Gerechte, sein Leben hingegeben hat für die Ungerechten, uns zu erneuern, uns den neuen Himmel und die neue Erde zu schenken. Und lasst uns ihn anflehen, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und dass er in uns bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, dass er uns schenkt, dass wir uns mit neuem Fleiß hingeben, unbefleckt und tadellos vor ihm zu sein im Frieden. Darum möge er uns helfen. Helfen, bis wir angelangt sind, dann mit unseren eigenen Augen dieses Versprechen Gottes erfüllt zu sehen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Herr Jesus, erfülle bald dein Versprechen. Wir sehnen uns danach. Gepriesen sei unser mächtiger Erlöser, der uns geliebt hat und sein gerechtes Leben für uns hingegeben hat, auf dass wir ewig leben in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Amen.